Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 28. Was vom Leben übrig blieb. Von Michael Streck aus Stern Nummer 31 vom 29.07.2021. Gelesen von Uwe Schröder. Es war eine Katastrophe und sie ist nicht vorbei. Der Stern traf Menschen, die fast alles verloren haben, nur ihre Hoffnung nicht. Wir kannten diese Bilder aus Katastrophengebieten überall. Menschen auf Pritschen in Sporthallen und vor den Hallen Freiwillige, die Essen verteilen und Kleidung und Spielzeug. Wir kannten diese Bilder etwa aus New Orleans, Hurricane Katrina 2005 und überhaupt aus den USA. Ein Ritual dort, die Präsidenten in von Hurricanes verwüsteten Gegenden, in Städten, die als Städte kaum mehr erkennbar sind. Die Bilder erschienen mindestens einen Ozean weit weg. Nun sind sie in Deutschland angekommen, diesem scheinbar bruchfesten Land der selten schönen, aber soliden Klinkerbauten, der vergleichsweise sicheren Brücken und der geschwindigkeitsresistenten Straßen. Die Welt verkehrt, denn die Welt schaut perplex auf diese ökonomische Supermacht im Zentrum Europas. Aus Kolumbien, den USA und Indien melden sich Freunde und Bekannte, die Mitleid bekunden. Bis vor kurzem war das eher umgekehrt. Politiker stehen in wechselnder Besetzung in verwüsteten Landschaften. Laschet mit Steinmeier, Merkel mit Dreyer, Laschet mit Merkel. Verschiedene Personen vor immer gleicher Kulisse. Aufgerissene Straßen, geschredderte Autos unter dem, was Brücken waren. Metall, Schlamm, entwurzelte Bäume. Und darüber legt sich das Versprechen, es werde schnell geholfen. Vorerst 400 Millionen Euro tropfen auf den nassen Stein. Für diese vermeintliche Jahrhundertkatastrophe, die schon deshalb keine ist, weil sich Jahr für Jahr auf dem Globus Dutzende Desaster ähnlicher oder größerer Dimension ereignen und weil auch große Hochwasser von 2002 als solche einsortiert wurden. In der voreiligen Annahme, es könne nicht schlimmer kommen. Aber es kam schlimmer. Und es könnte, zumindest darin herrscht Einigkeit, immer wieder noch schlimmer kommen. Dürre, Fluten, Dürre. Ein menschengemachter Kreislauf. Auch in Deutschland. Die Nation glaubte sich einigermaßen wetterfest. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BKK, gibt viele kluge Schriften heraus. Eine heißt seherisch: Die unterschätzten Risiken, Starkregen und Sturzfluten. Ein Ratgeber für Bürger und Kommunen und stammt aus dem Jahr 2015. Sie muss wohl aktualisiert werden. Die Ausbildungsakademie dieses Bundesamts hat ihren Sitz ausgerechnet in Bad Neuenahr-Ahrweiler, gelegen in der am schlimmsten betroffenen Region. Auf dem Papier können wir Krise immerhin. In der Praxis sind wir jetzt alle schlauer. 47 Tote in Nordrhein-Westfalen, 132 in Rheinland-Pfalz, Stand Montagabend. Es wird dauern, bis geklärt ist, wer was wann gewusst hat, hätte wissen können oder wissen müssen. Es wird zu sprechen sein über Vorhersagen, über Warnungen, über Verantwortung, vielleicht auch über Schuld. Zunächst aber schwappt eine weitere Welle durchs Land, die der Hilfsbereitschaft, des Anpackens, der Solidarität. Ein Team von Stern-Reporterinnen, Reportern und Fotografen reiste durch die Hochwassergebiete in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und sammelte Eindrücke vom Leben nach der Flut. Vom Leben in Trümmern. Sie trafen Frauen und Männer, die alles stehen und liegen gelassen hatten, um zu helfen. Und sie trafen die Opfer der Katastrophe. Menschen, von denen viele alles verloren haben. Nur die Hoffnung nicht. Die Schlammwühler. Etwas ist heil geblieben in Ahrweiler. Das Arthur bewacht noch immer den Eingang zur Altstadt, ein Sinnbild von Trotz und Wehrhaftigkeit. Das mittelalterliche Stadttor, so steht es auf der Seite des Landschaftsverbands Rheinland, war aufgrund seiner Lage stets das Hauptangriffsziel feindlicher Angriffe auf Ahrweiler. Im Zweiten Weltkrieg wurde es nahezu komplett zerbombt. Diesmal überstand das Arthur den Angriff, aber Ahrweiler nicht. Die Farbe der Stadt? Schlammbraun und staubgrau. Das Geräusch der Stadt? Ein ständiges Vibrieren von Pumpen, Notstromaggregaten, von rumpelnden Lastern, Baggern und Traktoren. Unterlegt von über Böden kratzenden Schaufeln und Schippen. Gegenüber dem historischen Arthur liegt der Friedhof, wobei das nicht ganz stimmt. Dies war mal der Friedhof, sagt ein junger Mann, gegen die Mauer gelehnt und durch das schmiedeeiserne Gitter deutend. Dahinter Gräber, die begraben wurden vom Geröll. Sein Opa liege dort, sagt der Mann, ein Krankenpfleger, der seinen Namen nicht nennen will. Seine Freunde abgesoffen. Die Großmutter evakuiert aus Ahrbrück, einem der vielen Unglücksorte. Mir geht es gut, sagt er, ich hab überlebt. Verloren hat er nur seine Stadt. Jeden Tag gibt es ein frisches Bulletin der Verheerungen aus dem Landkreis Ahrweiler. Neue Zahlen mit immer weniger Vermissten, denn aus vielen Vermissten werden Tote. Die Bilanz zu Wochenbeginn, 132 Tote, davon 68 eindeutig identifiziert. 74 Vermisste. In der Ahrhutstraße steht ein Paar vor seinem früheren Leben. Sandra Schröder, 43, und ihr Ehemann Frank, 52. Ihr Haus galt als Institution in Ahrweiler. Koll, Hoss, Spielwaren und Schreibwaren. Ein Familienunternehmen seit 113 Jahren. Steiftiere, Puppen, Playmobil, Zeitungen, Lotto, Tabak, Glückwunschkarten. Die Mutter wohnt mit ihrem Ehemann oben, Schwiegertochter Sandra und Sohn Frank, vierte Generation nebenan. Zwei Weltkriege hat das kleine Geschäft überlebt. Amazon und Corona. Nicht aber die Flut. Wir wären normalerweise schon in der Schulbuchsaison, sagt Sandra Schröder. Nun liegen Bücher, Hefte und Malstifte auf einem der Müllberge vor dem Stadttor. Sie sagt, wir zwei werden nicht mehr aufbauen. Von jetzt auf gleich beendet. Nur ein paar Schritte weiter hört man die Rufe einer Gruppe junger Freiwilliger aus der Nachbarstadt Sinzig. Sie nennen sich Paw Patrol, die Schlammwühler, benannt nach der gleichnamigen Kinderserie. Helfer auf vier Pfoten. Sie fahren jeden Tag nach Ahrweiler, obschon auch ein Teil ihres Heimatorts versank. Ahrweiler ist jetzt auf traurige Weise weltberühmt. Macht eine Kette, sagt Kai Michelt, der Gründer der Gruppe. Sie räumen da gerade das Haus eines Künstlerehepaars. Ingrid, Caetano und ihr Mann Pan überstanden im vergangenen Jahr einen Hurrikan in der Karibik, wo sie zeitweise leben. Kein Vergleich, sagt sie. Der war am nächsten Tag weg. Wohingegen diese Flut noch da ist, als nasser Schlamm im Keller. Unten schuften sie mit Stirnlampen wie einst unter Tage. Warnungen werden mit jedem Eimer durch die Menschenkette vom Keller bis zur Straße hinaufgereicht. Achtung, Nägel! Vorsicht, Glas! Schwer! Manchmal ruft einer einfach schneller. Mittags steigt ein Klang wie das Geheul eines Tieres aus dem Souterrain. Es sind die Schneeschippen, mit denen die Helfer den letzten Schlamm vom Boden kratzen. Ein gutes Geräusch. Wenn Kai Michelt die Augen schließt, sieht er sich beim Schlamm schippen. Wenn er morgens aufwacht, hat er den muffigen Geruch von Matsch, Heizöl, Staub in der Nase. Seit dem Morgen nach der Flutnacht ist er im Einsatz. Lediglich an seinem 33. Geburtstag, dem Mittwoch nach der Flut, nahm er sich frei. Michelt, ein Social Media Manager, hat Blasen und Schwielen an Händen und Füßen. Er lobt, warnt, weist an. Die Seuchengefahr steigt und die Angst vor Infektionen und vor den Ratten. Seine Freundin, eine Krankenschwester, versorgt die Wunden der Helfer. Einige erzählen von Blutvergiftungen. Ein kleiner Schnitt und die Hand entzündet sich. Am Bahnhof in Ahrweiler können sich Menschen gegen Tetanus impfen lassen und gegen Corona. Denn natürlich, die Katastrophe hat sich ja ausgerechnet auf eine Pandemie gesetzt. Ein perfekter Sturm. Kai Michelt bekommt Kopfschmerzen von den Gerüchen, die Knochen schmerzen von der körperlichen Arbeit. Was ihn aber mehr plagt, sind die Bilder. Der deutsche Traum ist es doch irgendwie, sein Heim aufzubauen mit den eigenen Händen. Viele haben sich ihr Leben lang den Arsch aufgerissen. Jetzt arbeiten alle wie im Autopilot in den Trümmern. Die Menschen, die noch immer nach Vermissten suchen, die Zahl der Toten, die noch immer steigt, all das versucht er auszublenden. Aber das ist leichter gesagt als getan. Eine Freundin stieß beim Ausräumen eines Kellers auf die Leiche einer Bekannten, der Nichte der Hausbesitzerin. Man muss auch wissen, dass Michelt mit seiner Familie in Sinzig, nur wenige hundert Meter entfernt von der Ahr, lebt. Am Mittwoch gegen 24 Uhr schickte der Schwiegervater via WhatsApp Fotos aus seinem vollgelaufenen Keller in Ahrweiler. Ohne diese Warnung wären auch wir überrascht worden. Michelt räumte den Keller leer, schleppte die Waschmaschine nach oben und flüchtete mit seiner Lebensgefährtin und den Kindern, 2 und 6, zu seinem Bruder. Am Morgen erfuhr er, dass 12 Menschen im Heim der Lebenshilfe ertrunken waren. Er kannte jeden von ihnen. Er hatte 8 Jahre dort gearbeitet. Es war der Tag, an dem Kai Michelt begann zu helfen. Hilfe kann manchmal auch Selbsthilfe sein. Die Pfarrerin und der Bürgermeister. Kerstin Laubmann, 59, ist seit 15 Jahren evangelische Pfarrerin in Sinzig. Sie stammt aus Duisburg und arbeitete zuvor in Andernach am Rhein. Hochwasser ist ihr nicht fremd. Sie trägt Gummistiefel, ihr weißes Shirt ist schlampverschmiert. Sie sitzt vor dem Gemeindehaus. Drinnen gibt es Tee und Kuchen. Kaffee? Klo? So begrüßt sie. Zuweilen sind es nur ein paar Höhenmeter, die Welten trennen. Die der einen, bei denen sich nichts verändert hat und die weiter Hecken schneiden und Rasen mähen. Die der anderen, deren Haus unter Wasser steht. Oder die sogar Menschen verloren haben, sich selbst nur so eben retten konnten. Laubmann sagt, die Trauer, die Wut, die Emotionen werden erst kommen. Jetzt wird geräumt und geputzt. Danach kommt noch eine ganz andere Welle. Die Straßen, die Zerstörung, wie im Krieg, Bundeswehr und THW im Einsatz. Als sie bei Freunden, deren überflutetes Haus sah, dachte sie an Indien oder Bangladesch im Monsun. Beim Räumen des überfluteten Kellers im Pfarrhaus stieß sie auf die Weihnachtskrippe. Maria und Josef musste ich wegwerfen. Aber das Jesuskind ist noch da, nackt und bloß. Kerstin Laubmann hat mit ihrem katholischen Kollegen Frank Werner den Trauergottesdienst für die 14 Toten der Stadt abgehalten. Die 12, die im Heim der Lebenshilfe gewohnt hatten, wie Kai Michelt, kannte die Geistliche sie alle, vom Einkaufen, von Treffen auf der Straße. Sie sagt, das Schreiben der Predigt sei ein einziges Tasten gewesen. Ich habe jedem Wort nachgespürt. Sie und ihr Kollege hielten eine würdige Andacht. Am Ende zündeten sie Kerzen an für die Toten, die Angehörigen, die Helfer in der Not, die Menschen, die Hab und Gut verloren haben und jene, die in der Politik und Wirtschaft, in Kirche und Gesellschaft Verantwortung dafür tragen, dass den Betroffenen kurzfristig und zukünftig geholfen wird. In der Kirche saßen Überlebende aus dem Heim mit ihren Eltern. Auch der Bürgermeister Andreas Geron war gekommen. Er sagte nach dem Gottesdienst zu ihr, es sei das erste Mal gewesen, dass er zur Ruhe kommen und weinen konnte. Laubmann muss in diesen Tagen oft an Geron denken, der so traurig wirkte, weil so viel Wut und Vorwürfe auf ihn gekippt wurden. Die Flut hat den parteilosen Bürgermeister zu einem bekannten Mann gemacht. Reporter stellen Fragen nach dem Wie und Warum. Vergangene Woche war er bei Markus Lanz zugeschaltet und auch der bohrte und fragte nach der Verantwortung. Geron, dessen Haus auch geflutet wurde, trug ein kurzärmeliges Hemd und gab erschöpfte Antworten. Geron ist Rechtsanwalt von Haus aus und Hobbyzauberer. Ein Medienprofi ist er nicht, aber genau das soll er jetzt sein, obschon die Flut ihm alles abverlangt. Es hört nicht auf. Eine Brücke über die Ahr, von zentraler Bedeutung für die Stadt, ist zusammengebrochen, die Infrastruktur nach wie vor fragil. Das Abwasser aus den Toiletten läuft weitgehend ungeklärt in den Fluss. Das ist die Lage in Sinzig fast 2 Wochen nach dem Hochwasser. Der Bürgermeister ist in den vergangenen Tagen durch die verschiedenen Ortsteile gegangen. Er hat mit vielen Menschen gesprochen und sich ihre Nöte und ihre Verzweiflung angehört und manchmal auch Beschimpfungen. Ich habe 25 Jahre als Anwalt gearbeitet und mit Menschen zu tun gehabt, die verzweifelt waren. Wichtig ist, erst mal reden lassen, zuhören, erklären. Jetzt sei nicht die Zeit der Schuldzuweisungen, mir ist das viel zu früh, wenn nun in Fernsehsendungen von systematischen Fehlern gesprochen wird. Über Markus Lanz mag er nicht reden, über die Zukunft schon. Ich hoffe, sagt Andreas Geron vorsichtig, dass wir in 2, 3 Jahren sagen können, wir haben viel von dem zurückgewonnen, was wir verloren haben. Das wäre schon was. Andreas Geron ist ein demütiger Mensch. Er betont immer wieder, dass die Region, ja das ganze Land, eine solche Katastrophe noch nicht erlebt hat. Es ist Neuland für alle. Auch der Landkreis stößt dabei an Grenzen. Tagelang wurde kritisiert, dass es die Behörden dort nicht schafften, die vielen Hilfskräfte vernünftig zu koordinieren. THW, Feuer und Bundeswehr, Rotes Kreuz, Freiwillige. Es kamen Landwirte, die Schutt abfuhren. Es kamen Unternehmer aus ganz Deutschland, die mit schwerem Gerät anrückten. Tausende halfen und wollen immer noch helfen. Das ist einerseits wunderbar und andererseits eine komplexe Einsatzsituation, wie der Leiter des Krisenstabs, Thomas Linnartz, sagt. Jeden Tag informiert er über den aktuellen Stand. Er verstehe die Kritik, sagt er, und bittet dann um Verständnis. Was wo los ist, was wo gebraucht wird, das herauszufinden habe gedauert. Für einige Anwohner zu lange. In das Informationsvakuum stoßen die Trittbrettfahrer, die Parasiten des Chaos, Querdenker und Reichsbürger, die sich als Seelsorger ausgeben und mit Friedensfahrzeugen, die wie Polizeiwagen aussehen, durch das Überflutungsgebiet rollen und Zwietracht streuen und Gerüchte. Eines, verbreitet mit Lautsprechern, lautet, dass Polizei und Hilfsorganisationen ihr Personal reduzieren. Ein anderes, verbreitet im Netz, sagt, rote Eimer vor Häusern seien das Zeichen für Tote im Haus. Purer Unfug. In Krisen zeigt der Mensch 2 Gesichter. Sein Bestes und sein Schlechtestes. Die vergessenen Orte. Jeder kennt seit den ersten Tagen die großen Schauplätze der Flut. Bad Neuenahr, Ahrweiler, das Dorf Schuld, Sinzig, Erftstadt, am Rande des rheinischen Braunkohlereviers, die Stadt an der Abbruchkante. Kaum jemand kennt all die kleinen Gemeinden und Ortschaften in dieser Tragödie, die Tupfer auf der Landkarte des Unheils. Etliche Dörfer entlang der Ahr wurden verwüstet. Sie tragen Namen wie Niederprüm oder Pittenbach oder Maischoss, unteres Ahrtal, 970 Einwohner in Rheinland-Pfalz, ein paar Kilometer entfernt von der Grenze zu NRW gelegen. Maischoss war vor dem Hochwasser ein idyllischer Winzerort. Vor einigen Jahren entstand hier die Mystery-Fernsehserie Weinberg. Sie sind stolz auf die älteste Winzergenossenschaft der Welt, gegründet 1868. Ihr Spätburgunder genießt internationalen Ruf. Im Hotel Lochmühle dinierten Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Willy Brandt und Richard von Weizsäcker. Vorerst wird hier niemand mehr residieren. Mindestens 3 Menschen starben in Maischoss. In den Tagen danach erzählen die Einwohner einander die Geschichten dieser Nacht. Jeder kann eine erzählen. Kaum ein Haus ist unversehrt. Man erzählt sich von dem älteren, aus Holland stammenden Ehepaar im Ortsteil Laach, das das Haus nicht verließ, die Frau bettlägerig. Das Haus wurde weggetragen. Man erzählt von den Alten und Gebrechlichen, die sie von ihren Dächern retteten, und von der jungen Mutter, die auf einen Giebel gekrabbelt war, den Maxi Cosi mit ihrem Baby in der Hand. 12 Stunden. Harrte sie da oben aus, ehe ein Hubschrauber kam. Maischoß wurde im Übrigen nicht von den Fluten überrascht. Sie kannten und konnten Hochwasser. Der stellvertretende Bürgermeister Hartwig Baltes sagt, schon am Dienstag war ein Pegel von 4 Metern vorausgesagt. Und wir haben uns darauf eingestellt. Sie stellten 1,5 Meter hohe Spundwände auf, aber das Wasser fegte sie weg wie Pappe. Wir sind zwar Hochwasser erfahren, sagt Baltes, aber das war kein Hochwasser, das war ein Albtraum. Bis 2, 3 Uhr nachts wütete der Fluss. Und als es wieder hell wurde und Maischoß nicht mehr Maischoß war, begann Baltes einen Stab zu bilden aus Ratsmitgliedern, Ärzten, Geschäftsleuten und einem ehemaligen Polizisten. Jeder bekam eine Aufgabe wie in einer Krisenregierung: Gesundheit, Verkehr, Infrastruktur, Hygiene. Zunächst retteten sie Menschen, dann organisierten sie Lebensmittel und sauberes Wasser. Sie machten aus der katholischen Kirche eine große Versorgungsstation mit Wasser, Kleidung, Hygieneartikeln, Lebensmitteln, Spielzeug und Duschen. Maischoß, das Weindorf, ist jetzt ein Dorf der Anpacker. Am Sonntag kam der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewenz zu Besuch. Er fuhr über eine in atemberaubender Geschwindigkeit gebaute neue Trasse in den Ort. Die Leute von Maischoß nennen sie Lebensader. Die Gestrandeten. Niemand kann voraussagen, wie lange der Wiederaufbau dauern wird, wie teuer er wird und wo überhaupt wieder aufgebaut wird. In Stolberg, der vollgelaufenen Arbeiterstadt bei Aachen, werden einige der evakuierten Häuser markiert. Sie sollen abgerissen werden. Genauso war es, als 2005 New Orleans versank und die Häuser nach dem Ablaufen des Wassers auf Wohntauglichkeit abgeklopft wurden. Ein auf die Hauswand gesprühtes X stand für Abbruch. In Stolberg ist es ein roter Punkt. Tausende verloren durch die Flut ihre Häuser und Wohnungen und kamen unter bei Familie oder Freunden. Oder in Notunterkünften. In der Rheinhalle in Remagen sitzt Vera D. an einem Tisch, vor sich eine Zeitschrift und einen Teller mit Erdbeeren, neben sich einen Stock. Sie ist eine von mehr als 30 Frauen und Männern, die hier gestrandet sind. Es waren anfangs doppelt so viele. Sie trägt einen Aufkleber auf dem Ärmel ihrer blauen Strickjacke. Nummer 206. Damit wir nicht verloren gehen. Die alte Dame ist 96 Jahre alt. Sie sei in jener Nacht von einem Knall geweckt worden. Es gab kein Licht, keinen Strom. Bald darauf kam die Polizei. Man brachte sie auf einer Trage aus dem Haus. Den Rollator musste sie zurücklassen, alles andere auch. Um 4 Uhr früh kam sie in der Notunterkunft an. Ihr Haus ist unbewohnbar. Sie schläft auf einer Liege zwischen 3 Dutzend anderen Notbetten. Es gibt keine Trennwände, keine Privatsphäre. Ihr Kissen und ihre Daunendecke sind ordentlich aufgeschüttelt. Immer wieder kommen Durchsagen über neue Spenden. Warme Bratwurst vom Restaurant Casa Antonio Lopez. Applaus. Auf der Ziehharmonika spielt jemand ein Geburtstagslied für eine Frau. Es werde nun ein Platz für sie gesucht, sagt sie, im Hotel oder im Heim, vielleicht auch in einem ehemaligen Kloster. Vera D. hat kein Handy, sie drängt nicht, sie beschwert sich nicht, sie wartet. Sie hat den Zweiten Weltkrieg überlebt, ihren Mann, Oberamtsrat, verlor sie an den Krebs, die Tochter ebenso. Wenige Tage später wird sie in einem Seniorenheim im Westerwald unterkommen. Vera D. kehrt nicht mehr heim. Auferstehen aus Ruinen. Bad Münstereifel ist ein malerischer Ort mit viel Fachwerk und viel Geschichte. Er war schon im Mittelalter, eine Handelsmetropole, und blühte vor allem während der Bonner Republik, als die Krankenkassen großzügig Kuren bewilligten und die Gäste kamen und sich erholten an der sanft durch den Ort gurgelnden Erft. Heino, bekanntester Bürger der Stadt, eröffnete sein Heino-Café und verkaufte schwarzbraune Haselnusstorten. In guten Jahren besuchten bis zu 1 Million Menschen den Ort. Dann strichen die Kassen die Kuren radikal zusammen, Hotels machten dicht, bald stand jedes dritte Geschäft leer. Am Ende schloss auch Heino sein Café. Und die Investoren rückten an. Sie kauften Fachwerkhäuser auf, sanierten sie, bauten die alte Stadt zu einem modernen Outlet-Center um und teilten die Einwohnerschaft in 2 Lager. In Befürworter und strikte Gegner. Aber das Konzept funktionierte. Die Gäste kehrten zurück und Heino wurde wieder zur Werbeikone. Dann kam Corona. Lockdown. Manche Einzelhändler schafften es nicht. Doch das Städtchen überlebte es irgendwie. Dann kam die Flut. An dem Tag, als Einwohner, Soldaten und Freiwillige den Bruch zersplitterter Existenzen beiseite schaufeln und der 27. Tote im Kreis Euskirchen aus der Erft gezogen wird, stapfen Angela Merkel und Armin Laschet durch die Trümmer und die sichtlich angefasste Kanzlerin sagt, die Stadt sei so schwer getroffen, dass es einem wirklich die Sprache verschlägt. Sie verspricht zügige Hilfe. Ohne Hilfe wird Bad Münstereifel die Saga von Aufstieg und Fall, nicht noch einmal um das Kapitel Aufstieg fortschreiben können. In einem leeren Laden streiten unterdessen 2 Männer im Schlamm. Einer ist der Buchhändler Josef Mütter, 57. Er hat lediglich ein altes, rotes Sofa retten können. Seine Bücher hat das Wasser genommen, das Konto ist weitgehend leer. Ihm gegenüber steht ein Mann in gelber Weste, Mark Brucher-Seifer, 57, der bekannteste unter den Outlet-Investoren. Mütter und der Millionär haben eigentlich immer gestritten. Der Buchhändler war vor 10 Jahren einer der bissigsten Widerständler der Power-Shopping-Idee. Im Stern hatte er »Ich bin jetzt der Stachel in deren Arsch« gerufen. Brucher-Seifer klagte wegen Rufschädigung. Das Gericht entschied im Sinne Mütters. »Na, wie war das mit dem Stachel? Hat der sich gelöst?« fragt Brucher-Seifer. »Nee«, sagt Mütter. Es entspinnt sich in den Trümmern ein Rededuell über weiter so oder alles anders. Brucher-Seifer, wir werden alles wieder aufbauen und das Gleiche haben wie vorher. Mütter, nee, Herr Brucher-Seifer, wir werden nicht wieder das Gleiche haben wie vorher. Es muss sich was ändern. Brucher-Seifer, wir leben davon, dass Menschen von außerhalb zu uns kommen. Wir werden uns neu erfinden als Stadt. Aber wir brauchen internationale Marken, denn die haben Finanzkraft. Mütter, vor allem geht es um Menschlichkeit. Brucher-Seifer, wir können nur Arbeitsplätze sichern, wenn wir Arbeit haben. Mütter, die Basis ist nicht die Kohle, sondern das Miteinander. So geht es hin und her zwischen Buchhändler und Investor. Sie streiten, aber es ist ein vorwärtsgewandter Streit. Ein Streit über die Zukunft. Man kann ihn auch so deuten. Bad Münstereifel wird zurückkommen. Wie auch immer. Zukunft ist momentan ein gewagtes Wort, da die Vergangenheit, alte Gewissheiten und Sicherheiten weggespült wurden, da Seelsorgetrupps durch zerstörte Landschaften streifen und Hilfe anbieten, denn die unsichtbaren Verwüstungen sind ja nicht minder groß. Die Menschen brauchen zuerst Ruhe, damit die Übererregung nachlassen kann. Nahestehende oder auch professionelle Kräfte sollten abwarten, was die Menschen von sich aus sagen und brauchen. Das sagt Maggie Schauer, die das Kompetenzzentrum für Psychotraumatologie an der Uni Konstanz leitet. Sie sagt aber auch, viele könnten schwere Erlebnisse verarbeiten und wieder zu ihrem ursprünglichen Leben zurückfinden. Man nennt das Resilienz. Wir erlebten bei unserer Reise alle Facetten menschlicher Reaktionen. Wir trafen Feuerwehrleute in Nettersheim, die den Tod eines Kameraden nicht verwinden kann. Wir trafen im nordrhein-westfälischen Zweifall eine Frau, die vor ihrem Haus aufräumte und Katastrophentouristen mit rheinischem Pragmatismus begegnete. »Warten Sie, ich mache Ihnen gleich noch einen Kaffee.« Wir trafen die Winzer und Anpacker in Maischoß und die Helfer von Arweiler. Und im Eifeldörfchen Zerkall bei Düren schließlich Frank Fähron und Hans Wilhelm Hambloch, die neuen Inhaber der alten Zerkaller Papierfabrik, berühmt für ihr Büttenpapier, auf dem Grundgesetz und Einigungsvertrag gedruckt wurden. Erst im Mai hatten sie das Werk aus der Insolvenz gekauft. Ökologische Verpackungen wollten sie dort fertigen. Und wollen das nach wie vor. Aufgeben ist keine Option. Die Flut betrachten die beiden nicht als Ende, sondern als Verzögerung des Neustarts. Wenn der gelingt, sollen im kommenden Jahr 30 neue Mitarbeiter eingestellt werden. Die Unternehmer müssen den Schaden erstmal selbst zahlen. Sie waren gerade dabei, ihren Versicherungsschutz zu überprüfen. Es schien nicht eilig. Das Flüsschen Kall war in den vergangenen 50 Jahren lediglich einmal und nur ein paar Zentimeter hoch in die Hallen gelaufen. Und die schöne alte Papierfabrik war ja versichert, aber nur gegen Feuer. Es recherchierten und schrieben Frank Brunner, Oliver Kreuz, Monika Dunkel, Ingrid Eisele, Frank Gerstenberg, Hanna Möller, Rolf Herbert Peters, Nina Pölchau, Andrea Ritter, Isabel Stettin. Michael Streck fügte die Berichte zu dieser Geschichte zusammen. Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040-3703-7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341-7113-120. Fax 0341-7113-125. info@dzblesen.de. Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breitschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2021. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 11008300010. BIC WELADE 8LXXX.